Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Berlin auf der K5. Vor mir sitzt Kai Hudetz. Er ist Geschäftsführer des IFH und Gründer des ECC. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich.
So, und für die, die die Abkürzung nicht kennen, IFH und ECC, erzähl mal ganz kurz.
IFH, Institut für Handelsforschung, da beschäftigen wir uns, nicht ich mich in Person, aber wir als Institution seit 1929 mit dem Handel. ECC steht für ECC Köln, E-Commerce Center Köln. Da beschäftigen wir uns seit 1999 mit all dem rund um E-Commerce, E-Business, elektronische Marktplätze, Multichannel, Cross-Channel, Omnichannel bis hin zu Agentic Commerce, Assistant Commerce und all das, was so unter digitale Transformation.
Und damit hat es implizit gesagt, vor mir sitzt einer der Pioniere des deutschen E-Commerce. Danke, dass du die Zeit nimmst.
Dankeschön, Thorsten. Ja, zumindest bringe ich jetzt 3 Jahrzehnte Erfahrung mit dem Handel und fast genauso viel mit digitalem Handel mit.
Und eines der momentan spannenden Themen, die dich beschäftigen, ist das Thema B2B-Handel. Denn das ist so ein bisschen der unterschätzte Riese, denn da tut sich eine ganze Menge. Erzähl mal ein bisschen.
Absolut. Also warum unterschätzt? Also zum einen, der Großhandel ist ja weitgehend unbekannt eigentlich in der Öffentlichkeit. Man versteht eigentlich gar nicht so genau, was macht so ein Großhandel überhaupt. In Wirklichkeit, der Großhandel bewegt aber in Deutschland 1,4 Billionen Euro jedes Jahr an Umsatz, ist also größer als der Einzelhandel, fast doppelt so groß wie der Einzelhandel. Dann verbergen sich rund 70.000 Großhandelsunternehmen drunter, Tendenz fallend, weil wir auch im Großhandel sehen, Konzentrationsprozesse, diese Unternehmen werden immer größer, immer leistungsfähiger. Wir haben also da eine ganze Reihe von Verbünden mit 11, 12 Milliarden Euro Einkaufsvolumen und mehr. Also das sind schon ganz spannende Unternehmen, wenn man sich da beschäftigt. Und was mich persönlich am Großhandel so fasziniert, ist die Vielfalt. Weil unter den Großhandel, da gehört beispielsweise der Pressegroßhandel dazu, deren Geschäft das ja ist, dann so Zeitschriften dann jeden Morgen an den Kiosk dann zu bringen. Ein völlig anderes Geschäftsmodell als der Pharma-Großhandel, der dann eben guckt, dass die Pillen und die Tabletten dann eben bei den Apotheken sind. Oder als ein Stahlhandel, der dann eben dafür sorgt, dass so schwere Teeträger dann doch irgendwie auf eine Baustelle kommen, wo sie dann verbaut werden können. Also es ist eine Heterogenität, wie wir sie so im Einzelhandel gar nicht kennen.
Dass die ersten beiden genannten, also Pharma, sind ja Großhändler, die mit Händlern zu tun haben. Und Stahlhandel wiederum sind Großhändler, die aber wiederum mit Produzenten zu tun haben. Also es gibt 2 Arten von Großhandel eigentlich.
Genau, ja, es gibt also, was den Großhandel die Klammer ist, dass er in beiden Richtungen das mit gewerblichen Einheiten zu tun hat. Also er bezieht seine Ware von Herstellern in aller Regel. Es gibt auch welche, die selber natürlich im Herstellungsprozess die quasi vertikalisiert haben, so wie wir es ja im Einzelhandel auch kennen, die beispielsweise im Holzhandel die eigene Fabriken haben, wo dann letztlich das Holz aufbereitet wird. Und auf der Abnehmerseite sind es dann eben nicht die Endverbraucher, so wie wir beide, die einkaufen, sondern es sind Handwerker, es sind Behörden, es sind Feuerwehren, haben wir auch beispielsweise im Feuerwehrbedarfsgroßhandel auch eine spannende Kategorie. Es sind also immer gewerbliche Unternehmen.
Genau, es sind gewerbliche Unternehmen, die Abnehmer sind, aber nicht unbedingt Händler, die Abnehmer sind.
Nein.
Denn in dieser Kette, wo es also 2 Händler gibt, da muss man ja sagen, das ist sicher nicht einfach, oder? Das sind schon ganz spezielle Märkte, mit denen wir da zu tun haben.
Absolut. Also du sprichst was völlig Richtiges an, dass wir sehen, natürlich, Digitalisierung fördert ja eher die Ausschaltungstendenzen, die ja ohnehin da sind. Während so einer Wertschöpfungskette, wir hatten ja früher viel längere Wertschöpfungsketten. Inzwischen ist es so, es gibt beispielsweise Branchen, Denken wir jetzt Elektro-Kleingeräte, Schrauben, all das. Da gibt es tatsächlich von dem Hersteller Bosch, Festool, was es da auch alles Einhell, da gibt es ja eine ganze Reihe von wirklich tollen Marken, die liefern in den Großhandel dann auch hinein. Und der Großhandel teilweise beliefert, denn die gibt's ja vereinzelt noch Eisenbahnhandlungen, die anderen, also die gab's zumindest in unserer Jugend, gab's die noch so ab und zu. Die sind ja quasi fast ausgestorben. Trotzdem, es gibt auch wiederum Großhändler, die tatsächlich beispielsweise auch wieder Baumärkte beliefern. Also die Kette ist schon sehr komplex, aber es stellt natürlich immer die Frage, welchen Mehrwert kannst du denn bieten als Händler in der Kette, wo schon ein Händler drin ist.
Das ist ja ziemlich genau die Frage, die ich dir stelle, nämlich welchen Mehrwert bietet ein Großhändler, der wiederum in B2B unterwegs ist?
Ja. Also ein Großhändler, wenn er sagt, gut, also hier ist ja klar, wenn du in dem Moment nicht in den Handel reinlieferst, sondern doch wieder an den Verwender, also der Handwerker verwendet ja dann auch dann die Bohrmaschine, die ihm dann lieferst, da ist der Fall ja klar. In dem Moment, wenn du in den Handel reinlieferst, in den Einzelhandel dann auch hinein, der ihn dann wiederum entweder an uns beide weiterverkauft oder vielleicht eben auch an den Handwerker, musst du ja irgendwas Exklusives bieten, irgendwas, was einen Mehrwert dann auch hier bietet.
Gibt es das?
Immer weniger?
Immer weniger. Also ich würde es mal vorsichtig sagen, vergiss es. Die Zeiten sind vorbei.
Genau. Also immer dann, wenn der Großhändler quasi als Hersteller agiert, also wenn er jetzt Waren beispielsweise eben aus Fernost selber importiert, die dann eben, wo er sich über die Ware definieren kann, da hat er noch irgendwo eine gewisse Chance. Ansonsten sind die Prozesse inzwischen so optimiert. Ich meine, der Großhandel ganz generell ist ja eigentlich so ein Prozesskostenoptimierer. Er hat ja seine Daseinsberechtigung, deswegen, weil es für den Hersteller halt viel effizienter ist, die Ware auf einen Schlag in den Großhandel reinzuliefern und der übernimmt die Distribution. Das ist aber dieses Argument, hast du natürlich nur noch inzwischen an ganz wenigen Stellen, dass du tatsächlich optimierter bist, dass du besser die Prozesse dann auch im Griff hast, dass du dann letztlich der vorgelagerten Stufe Mehrwert bietest. Das ist im Moment, ist ja die Kernfunktion von dem Großhandel gar nicht mehr unbedingt dieses Prozesskostenoptimierer, wo er herkommt, sondern ist halt die Markterschließung. Wenn du halt einen guten Zugang hast zu deiner Zielgruppe, denk mal an den Holzhandel, da kaufen dann eben die Baustellen rundum, die Handwerker, die kaufen einfach bei dem Holzhändler vor Ort. Warum? Weil das hast eine regionale Komponente. Es ist halt so große Hölzer jetzt von Hamburg nach München, nach Renigsinn. Also gibt es da regionalen Holzhandel. Und damit erschließt er dem Hersteller, der irgendwo in Orten sitzt, wo die meisten Leute gar nicht leben wollen. Das ist ja so historisch gewachsen. Erschließt er dann letztlich den Markt. Das ist so der im Moment der größte Mehrwert, den dann der Handel bietet. Da kommen noch weitere Funktionen dazu. Beispielsweise im B2B ja sehr wichtig, diese Kreditfunktion. Also tatsächlich übernimmt ja der Großhändler in vielen Fällen, der lässt den Kunden auf Rechnung die Ware kaufen und wird dann halt innerhalb von 30 Tagen dann auch beglichen. Das ist eine wichtige Funktion, die möchte der Hersteller jetzt auch nicht übernehmen. Und insofern hat der Großhandel da durchaus auch im digitalen Zeitalter noch eine Daseinsberechtigung. Aber wir sehen eben, er steht auch stark unter Druck. Wir sehen da die Konzentrationsprozesse. Wir sehen, dass eben die Großhändler, die noch da sind, haben jetzt alle eine gewisse Größe, weil einfach eine gewisse Prozesseffizienz in vielen Fällen eine gewisse Größe bedingt, auch eine digitale Komponente in den meisten Fällen ja auch mit einer entsprechenden Größe einhergeht. Das heißt, du kannst hier überhaupt Leute leisten, die sich speziell mit diesen Themen dann auch beschäftigen. Insofern sehen wir halt, der Großhandel kommt stark unter Druck. Handel ist ja generell, das sind in der Sandwich-Position. Also wir haben ja auch dort Themen, wie du sie auch kennst aus dem Endkundenbereich, also D2C gibt es hier grundsätzlich auch. Das natürlich sagt jetzt auch beispielsweise ein Festool hat jetzt, obwohl die lange ja eben auch am mehrstufigen Vertrieb jetzt in der reinen Lehre festgehalten haben, also sehr fachhandelstreu waren, sondern wir liefern nur an den Fachhandel dann auch aus. Die gehen jetzt auch mit dem Shop direkt an den Handwerker. Du kannst also jetzt auch deinen deinen Schlagbohrer oder deine Kreissäge von Festool kannst du dir auch direkt hier dann auch bestellen. Also auch da gibt es D2C. Und die Versuchung für den Hersteller ist ja immer dann groß, wenn er feststellt, mein Vertriebsnetz funktioniert halt nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Und das hat eben oft auch mit Ineffizienzen zu tun, dass die Unternehmen dann nicht in der Lage sind, sage ich mal, an diesem digitalen Spiel, wie wir es ja kennen, richtig zu partizipieren, nicht die vollen Mehrwerte bringen, keine vernünftigen Shop-Lösungen anbieten für ihre Kunden, was eben dazu führt, wenn andere, die anders aufgestellt sind, also ein Würth beispielsweise ist ja so eins der bekanntesten Unternehmen, die sehr vertikal aufgestellt sind. Großes Unternehmen, hohe Schlagkraft, auch digital, hoher Online-Anteil. Und aus einer Herstellersicht, der sieht dann, wie dann eben im Würth seinem klassischen Vertriebsweg hier dann, nämlich den kleineren PVH-Händlern, das Wasser abgräbt. Und dann ist natürlich die Versuche auch da, gut, wenn die es nicht mehr können, dann muss ich ja direkt an den Endkunden rangehen. Und insofern steht der Großhändler, genauso wie der Handel insgesamt, immer unter beiden Seiten unter Druck. Er muss auf der einen Seite immer anspruchsvolleren Kunden immer mehr bieten an der Stelle, weil auch das sehen wir, diese Anspruchsinflation aus dem B2C haben wir auch im B2B-Bereich. Auch die haben immer mehr Optionen, werden damit immer anspruchsvoller. Und auf der anderen Seite muss er seinen Beweis gerade gegenüber den Lieferanten auch bieten und denen den Mehrwert bieten. Nämlich sagen, ich kann dir Geschäft ankurbeln, was du alleine eben gar nicht machen kannst.
Jetzt haben wir immer mehr Digitalisierung und die Herausforderungen sind groß. Digitalisierung heißt bei denen oft noch, sie haben jetzt einen Online-Shop und bieten eine Bestellfunktion an, während wir in Gedanken natürlich schon viel, viel weiter sind. Ist das nicht ein hoffnungsloses Unterfangen, das Ganze aufholen? Die Branche, hat die überhaupt irgendeine Existenzberechtigung? Und wenn ja, wie kann sie durch die Digitalisierung effizienter werden?
Ja. Also das ist spannend und manchmal, du hast ja mein Alter, meine Erfahrung gewählt, manchmal kommt man sich dann wirklich wie so der Rufer in der Wüste dann auch vor, der Botschaft dann immer wieder reinposaut und dann doch nicht im entsprechenden Umfang dann auch gehört wird. Aber ich glaube, wenn man mal so ein bisschen dahinter blickt, dann stellt man schon fest, dass sehr, sehr viele Unternehmen wirklich sehr, sehr ernsthaft dieses Thema Digitalisieren dann auch angehen. Also
Wie konkret?
Also zum einen, gerade im B2B ist ja der Shop überhaupt nicht die Lösung. Also der Shop ist ja Commodity im B2B, also die eigentliche Transaktion. Da geht es ja tatsächlich im Thema Serviceportale, also das Verständnis, wirklich den Kunden digitale Lösungen von der Pre-Sales bis in die After-Sales-Phase dann auch zu bieten, über Serviceportale, die erst durchaus schon weit verbreitet. Den haben viele unserer Kunden, die den angehen, nicht immer mit der nötigen Konsequenz, dass man dann sagt, weil einfach dieses Modell immer noch ein sehr, sehr traditionelles ist. In vielen, vielen Organisationen ist es so, der Großteil des Umsatzes wird über den Außendienst noch hier reingefahren. Das versperrt manchmal den Blick darauf. Das ist die gleiche Diskussion, die wir früher geführt haben, aus meiner Sicht, oder eine analoge Diskussion mit dem Last Cookies Wins. Man schaut eben, wo kommt dann letztlich der Euro her, wo kommt die Bestellung her. Am Ende des Tages ist es aber so, dass natürlich diese digitalen Kanäle zunächst mal in der Kaufvorbereitung entscheidend sind. Und eine Weile wird das ja übertünst, wenn man sagt, gut, dann rufe ich halt trotzdem den Außendienst an. Ich habe mich schon informiert, aber jetzt rufe ich den halt an.
Was heißt denn Serviceportal? Genau, also Service heißt für mich, ich bin auf der Baustelle, ich muss hier machen und ich habe ein Problem. Und das Problem kann ich nur lösen, indem ich jetzt ganz schnell sage, was muss ich machen und dann ganz schnell irgendwas bestelle, was mir zur Lösung des Problems beiträgt.
Ja, das ist doch ein wunderbares Beispiel. Das ist ein Beispiel jetzt eher für ein komplexeres Problem, weil in manchen Fällen wird das ein Thema sein, dass du beispielsweise auch solche Lösungen gibst, dass du beispielsweise mit deinem Smartphone ein Foto von dem Problem machst, du lädst es hoch, es wird analysiert und du kriegst dann eben die Erkenntnis, was ist da eigentlich defekt und was bräuchtest du dann an Material. Und wenn es dann halt richtig gut läuft, hast du auch noch den Service dahinter, dann sagen, gut, ich kann dir dieses Material jetzt innerhalb einer gewissen Zeit auf die Baustelle
aufbauen. Was sind Unternehmen, kannst du oder darfst du da Namen nennen, die genau sowas anbieten? Also ich mache ein Foto und dann aus dem Foto heraus wird maximal Informationen ausgelesen.
Das ist, jetzt hast du mich natürlich gepackt. Ich glaube, das gibt es bei Gera beispielsweise. Gibt das
also? Gera ist was? Welche Branche?
Das ist Sanitär. Sanitär.
Okay.
Auch die Kollegen hier, die ohnehin, muss man sagen, einen sehr, sehr guten Job machen in Digitalisierung hier von Würth. Die haben auch das Thema Fotoerkennung hier auch da. Wir haben auch das bei Sonnepar, Elektro-Großhandel. Also es gibt tatsächlich schon einige, die so ein Thema hier angreifen. Das ist jetzt natürlich auch ein Stück weit vielleicht schon eine Endausbaustufe, wo es ein relativ komplexes Problem, hoher Zeitdruck an der Stelle. Da musst du wirklich schon ein sehr gutes System dahinter liegen haben, in jeglicher Hinsicht, weil du kannst ihm ja nur einen Mehrwert bieten, wenn du tatsächlich auch eine schnelle Lieferfähigkeit, wenn du auch tatsächlich rausliefern kannst auf eine Baustelle mit einer hohen Verlässlichkeit raus. Also da müssen schon viele Sachen dazukommen. Aber ich gebe dir nochmal ein viel trivialeres Beispiel, was wir bei einem Kunden, ich glaube, das ist jetzt auch schon länger her, deswegen kann ich es nennen. Das war Berner hier, auch aus dem Elektrobereich hier aus Künzelsau, der kleine Bruder von Würth. Die hatten auch aber eine Digital-Unit und Headquarter in Köln. Und da haben wir dann analysiert, was so Fälle sind beim Callcenter. Und dann kam raus, dass jeden Monat mehrere hundert Anrufe in dem Callcenter aufschlugen mit der ganz einfachen Frage, wo ist meine Rechnung? Ich finde meine Rechnung nicht. Das ist so ein klassisches Thema für ein Serviceportal, wo du 24/7, der Kunde kann sich einloggen, der kann seine Bestellungen sehen, der kann sich Rechnungen hier runterladen, ausdrucken, der kann Lieferstati sehen, der kann die Zahlungen hier dann auch einsehen. All das, was so an Nachfragen auch ist. Mhm. Wir sehen ja auch, der Großhandel ist ganz traditionell mit eher bescheidenen Ladenöffnungszeiten abgesegnet, sind wir nicht. Da gibt es viele Großhändler, machen um 17 Uhr tatsächlich Schluss. Da kommt der Handwerker ja erst von der Baustelle hier.
Ja, genau.
Also muss ich dem ja auch, da ist also schon eine Bestellmöglichkeit, eine Suchmöglichkeit, aber dann auch verbunden mit der Möglichkeit, ich bestell's jetzt und dann liefert du mir das morgen auf die Baustelle. Das sind halt Services, wo du dem Kunden echt einen hohen Mehrwert bieten kannst und es ist halt nicht damit getan zu sagen, gut, hier hast du den Online-Shop, da wird bestellt und dann kommt es irgendwann, liefern wir das an oder auch schnell. Also da musst du schon sehr, sehr viel mehr machen, sehr viel komplexer. Aber da glaube ich schon, dass man den Unternehmen in toto wehtut, sagen, gut, die verschlafen das alle. Fakt ist, die kleinen Händler sind da schlicht überfordert von der Komplexität.
Wie oder gibt's Erfahrungen von dir mit Brillen? Das heißt, nicht mit teuren Brillen, sondern mit irgendeiner Ray-Ban-Brille, die also recht günstig ist und Informationen aufnehmen kann, sowohl durch eine Kamera als auch durch gesprochenes Wort und damit natürlich irgendwo irgendwelchen Menschen gezielt auch Informationen über komplexe Produkte und so weiter geben kann.
Ja, also das ist ja ein total spannender Case. Ich erinnere mich daran, du spielst jetzt vielleicht auch auf die Facebook oder Meta Ray-Ban Brille an. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keine Erfahrung gemacht. Ich hatte damals mit Google Glass die Erfahrung gemacht. Auch da hatten wir den B2B-Case.
Das war ja genau der Effekt. Also Google Glasshole wollte keiner privat werden. Aber im beruflichen Kontext gab es da durchaus sinnvolle Anwendungen.
Total sinnvolle Anwendungen. Ich glaube, es ist daran, zumindest hatte ich das auch mitgekriegt, dass wir damals ja noch, das ist ja schon wirklich einige Jahre her, von sehr geringen Akkulaufzeiten halt ausgehen mussten, weil es gerade auch für das Thema Kommissionieren natürlich auch super spannend. Der hat die Hände frei, der kann dann im Prinzip direkt einscannen. Also da sind tatsächlich im B2B sind da super spannende Cases hier dann auch denkbar. Und auch den Fall, den ich dir eben sagte, jetzt mit dem Smartphone und Bilderkennung, Produkterkennung. Das wäre ja mit einer Brille, ist das ja noch viel eleganter, weil wenn ich dann unter dem oder über den Unterputzspielkasten hänge, dann ist es vielleicht ziemlich schwierig, da überhaupt noch mit einer Hand frei dann ein Foto davon zu machen. mit der Brille vielleicht ein ganz anderes Thema. Und vielleicht kann ich mir darüber, über die Informationen, die ich da schon direkt ausgespielt habe, vielleicht auch schon einen Anruf sparen oder an das nächste System gehen. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel möglich. Und das macht ja auch den B2B so spannend, weil da sehr viel, sehr komplexe Themen hast, wo der Mehrwert durch Digitalisierung ja häufig sehr viel größer ist, als wir es auch im B2C sehen.
Also es bewegt sich im B2B-Handel einiges und eine ganze Menge. Hier auf der K5, was bedeutet die K5 für dich? Oder ich meine, du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier oder zum x-ten Mal oder von Anfang an sogar dabei. Was ist die K5 für dich? Was macht sie einzigartig?
Ja, also die K5 ist, das muss man schon sagen, neidlos anerkennen, das ist der E-Commerce-Treff in Deutschland. Das ist mit großem Abstand die größte E-Commerce-Veranstaltung, die wir haben. Und du siehst eben die Vielfalt. Das Ganze, du siehst jetzt so einige schon erfahrenere Schlachtbosse wie wir beide. Man sieht dann eben sehr viele junge Leute, die sich mit den Themen beschäftigen. Man sieht etablierte Vertreter von etablierten Unternehmen. Man sieht jedes Jahr wieder neue Start-ups, die dazukommen. Man sieht, welche vom Markt wieder verschwinden. Man sieht die Bewegung im Markt hier auch drin. Und das finde ich schon, also der Austausch ist glaube ich, einzigartig. Natürlich haben wir hier auch ein Wahnsinnsprogramm mit den unterschiedlichsten Bühnen. Also ich bin ja froh, mir wird die Wahl ja abgenommen, weil ich moderiere ja die B2Best at K5. Insofern muss ich ja dann dort vor Ort sein. Und ich habe aber auch vollstes Verständnis für jeden, der nicht dort sein kann, weil einfach so viel parallel läuft. Und du kriegst also wahnsinnig viele Impulse. Für mich aber noch spannender ist tatsächlich der Austausch, der stattfindet. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hier dann auch hört. Es ist unheimlich viel Leben da. Es ist wahnsinnig viel Austausch, eine hohe Geräuschkulisse. Und du triffst eben innerhalb der ersten 50 Meter dann direkt auf 3-4 Personen, die du schon länger kennst und lernst, aber eben auch jedes Mal wieder neue spannende Persönlichkeiten kennen.
Du warst jetzt nicht so viel hier überall unterwegs, aber ein bisschen schon. Gibt's irgendwas, wo dir aufgefallen ist, ist anders als letztes Jahr?
Also ich war ja vor allen Dingen auch beim Speakers Dinner gestern. Das fand ich schon auffällig letztes Jahr. Verena und Sven stellen immer die gleiche Frage, wer ist zum ersten Mal da, wer ist zum zweiten Mal da, zum dritten Mal. Es ging noch nie so viele Hände beim ersten Mal hoch wie dieses Jahr. Das zeigt, es ist halt jetzt auch auf der personellen Ebene viel, viel Bewegung drin, mehr denn je. Das ist, finde ich auffällig. Ansonsten finde ich eben auch auffällig, dass wir sehen, es sind dann neue Akteure mit großen Ständen, während andere Akteure, die früher die großen Stände hatten, jetzt dann eben das nicht mehr so machen, entweder vom Markt verschwunden sind oder andere Veranstaltungsformate für sich entdeckt haben, die dann besser für sie funktionieren. Also ich finde, das Auffälligste ist tatsächlich, dass wenn man sich die Mühe macht, mal ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, dass dann doch sehr viel Veränderung muss.
Und die Veränderung, um zu wissen, was geht ab, wo ist Veränderung, muss man hier nach Berlin kommen, circa 5.
Das kann ich nur unterstreichen, Hoff.
Kai, herzlichen Dank.
Danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.